Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu 90 Plus On Air zur Topspielanalyse auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und ich habe auch einen Kollegen von 90 Plus noch dabei, der gemeinsam mit mir das dieswöchige Topspiel analysieren wird, und das ist Chris McCarthy. Hallo.
Hallo.
Und das habe ich jetzt unterschlagen, aber da wollen wir natürlich direkt auf eingehen. Es soll um das Spiel gehen, das Premier League Topspiel dieser Woche, alleine schon vom Namen her ein verdientes Topspiel. Manchester City gegen Arsenal, zwei Vereine aus der Top 6, die diese Saison dennoch, sag ich mal, andere Traumziele verfolgen. Bei City geht's ja immer noch darum, Schritt zu halten mit Liverpool als Tabellenführer, um auf den Titel zu hoffen. Und bei Arsenal geht es darum, dass man ja zumindest noch in Schlagdistanz zu den Champions-League-Rängen ist. Und da war das heute auf jeden Fall auch ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. United konnte heute Mittag an Arsenal vorbeiziehen erstmal. Man hätte es aber wieder gut machen können. Ein Punkt hätte aufgrund der besseren Tordifferenz gereicht, um auf Platz 5 wieder vorzurücken. Und mit einem Sieg wäre man sogar auf den 4., also auf den Champions-League-Platz, mit Chelsea eben gleichgezogen, die ja im Moment 50 Punkte haben. Für City ging es jetzt erstmal darum, auf 2 Punkte zu verkürzen, bevor Liverpool dann morgen spielt, und weiter Druck auszuüben. Also für beide Mannschaften auch ein Spiel, wo einiges hintersteckte, Chris.
Ja, absolut. Merkte man auch gleich zu Beginn, dass gerade für City man auf jeden Fall eben Schritt halten möchte mit Liverpool. Und wie so oft in den letzten Wochen begann City auch dann wie die Feuerwehr.
Ja, du sprichst es an. Es hat tatsächlich nicht sehr lange gedauert, obwohl fast doppelt so lang wie in der letzten Woche gegen Newcastle. Da hat es 25 Sekunden gedauert, jetzt waren es, glaube ich, 46, also wie gesagt, fast das Doppelte, aber immer noch in der ersten Minute, und wieder war es Aguero, der City direkt in Führung bringen konnte. Erster Angriff von City, eigentlich, sag ich mal, abgefangen von Arsenal, spielen dann aber ambitioniert hinten raus. Ich glaube, es war Guendouzi, der auf Iwobi spielt, und Iwobi, ja, gerät dann ins wirklich aggressive Gegenpressing, und das hat dann wirklich keine Minute gedauert. Flanke, Kopfball, Aguero, Tor. Möchtest du noch was zur Entstehung des Tors beitragen?
Nee, du hast es im Wesentlichen zusammengefasst, aber es ist natürlich etwas naiv von Arsenal, da so zu beginnen. Wir haben das jetzt schon mehrmals erleben dürfen, dass City so in eine Partie geht, gerade mit diesem aggressiven Gegenpressing am Anfang, den Gegner da ein bisschen zu überrumpeln in den ersten 10 Minuten, 15 Minuten. Und dann kannst du halt nicht da hinten so auf klein spielen. Der Pass von Guendouzi war ja noch relativ sicher und spieleröffnend, aber Iwobi darf da natürlich niemals ins Dribbling gehen. Und so war das natürlich dann sehr frustrierend für Arsenal, zumindest direkt so in Rückstand zu geraten, war vermeidbar.
Das war vermeidbar, und wie du angesprochen hast, eben auch ein Start, den man von City mittlerweile fast gewohnt ist, aber es hat sich einiges wiederholt, nicht nur dieser furiöse Start aus der letzten Woche, sogar ein bisschen schneller als in den letzten Spielen hat City dann zwar erstmal weitergemacht und wirkte wirklich extrem gefährlich, man hätte vielleicht sogar in den ersten 10 Minuten schon auf 2-0 stellen können, aber dann gab es die erste Gelegenheit für Arsenal, die sich, glaube ich, wirklich dann in der 10. Minute das allererste Mal befreien konnten, und dann kam es zu einer Ecke.
Ja, da hat man auch gesehen, auf was Arsenal gesetzt hat in diesem Spiel. Man wollte etwas passiver agieren und dann eben in den entsprechenden Momenten gezielt nach vorne spielen. Und so war es dann eben in der 10. Minute, war sehr stark von Iwobi eingeleitet und eine Ecke rausgeholt. Super hereingebracht von Torreira. Monreal war es, glaube ich, verlängert, und Koscielny dann mit dem 1:1 in der 11. Minute, etwas aus dem Nichts, aber eben, wie du sagst, dieses Muster, dass City mit einer 1:0-Führung fast schon anfälliger wirkt als ohne.
Genau, da muss man dann ja auch wirklich drüber sprechen, du sagst es schon, also das ist ja eben was in dieser Saison sehr oft auffällt, dass eine der Mannschaften, die ja auch der Trainer selber ja eher für souveränen, für Kontrollfußball stehen, letztendlich in dieser Saison viele Punkte nach Führung auch noch liegen gelassen hat. Und man hat, das glaube ich, kann man schon so sagen, dann auch nach dem Ausgleichstreffer von den Gunners gemerkt, dass bei City, man redet immer über die Nervosität, die dann vielleicht mal bei Liverpool kommt, aber auch City wirkte fast geschockt, kann man sagen.
Ja, also man merkt ja auf jeden Fall dieses Muster aus den anderen Spielen. Insgesamt hat man jetzt schon 9 Punkte nach einer 1-0-Führung verspielt und das ist natürlich viel zu viel. Und Guardiola betonte ja auch, dass City keine Fehler machen darf, beziehungsweise keine Fehler mehr machen darf in dieser Hinsicht. Und gerade nach diesem 1-1, okay, war jetzt natürlich eine kurze Anfangsphase, aber City hatte da alles im Griff. Und dann nach diesem 1-1 merkte man wirklich, dass City wahrscheinlich eben an diese 9 Punkte dachte, die man schon verspielt hat in der Situation. Und plötzlich schien der Fußball nicht mehr so frei zu fließen, sondern man dachte wirklich zu viel nach. Und man agierte irgendwie bedachter, vorsichtiger, zögerlicher. Und diese Angst, Fehler zu machen, war deutlich zu spüren. Und Arsenal gewann in dieser Phase immer mehr an Kontrolle, muss man sagen.
Genau, also City hat da tatsächlich auch irgendwie zugelassen, dass das Spiel so ein bisschen von ihnen weggenommen wurde, eben dadurch, dass man auch mental nicht so ganz auf der Höhe wirkt. Wie erklärst du dir das, dass so eine Mannschaft dann doch so oft in dieser Saison nach einer Führung so nachlässt? Also gar nicht nur das Mentale, über das wir gerade gesprochen haben, sondern auch spielerisch fällt es ja auf, dass man dann auch extrem umstellt und in, sagen ich mal, Ballbesitz klar weiter hat, aber den nicht mehr so wirklich ummünzen kann und in den ersten 10 Minuten oder auch längeren Phasen bei anderen Spielen, zeigt City ja eigentlich, dass es wahrscheinlich in der Form keine Mannschaft auf der Welt gibt, die sie lange aufhalten könnten offensiv und dann lassen sie es doch wieder bleiben.
Ja, also ich denke, dass das das ganz große Problem ist und ich kann mir auch vorstellen, dass das Pep Guardiola überhaupt nicht passt. Ich denke, das wird sehr viel mit Psyche zusammenhängen. Am Anfang der Saison war das vielleicht noch so ein bisschen diese Selbstsicherheit, wenn man so eine Rekordsaison spielt wie City letztes Jahr, dann wird man selbstsicher, das ist nicht zu vermeiden, das liegt dann in der Natur des Menschen einfach, dass man denkt, das läuft auch so, gerade wenn man ein 1-0 gemacht hat und irgendwann wurde daraus irgendwie so eine schlechte Gewohnheit, denke ich, dass man einfach so ein bisschen Fuß vom Gas nimmt und in der Premier League wird das halt eben bestraft, wenn man da nicht 100% dagegen hält oder 100% konzentriert weiterspielt und dann eben, wie gesagt, die letzten Wochen kam dann vielleicht jetzt auch noch diese Angst ein bisschen dazu, dass so Sachen eben häufiger passieren können, gerade eben, weil natürlich der Druck durch Liverpool auch vorgegeben wird. Also ich denke, das kann man sowieso auf sehr viele Situationen im Fußball zurückführen, aber der Kopf spielt natürlich dann eine sehr große Rolle.
Das ist eine schöne Phrase, die wir hier noch einbringen konnten, aber klar, das mag so sein. Und man hat es ja auch wirklich gesehen, also um dann jetzt mal die erste Halbzeit bis kurz vor Ende zumindest zusammenzufassen. Im Endeffekt hat das Spiel dann schon so die Wendung genommen, dass Arsenal auf jeden Fall mit der Spielidee, die sie hatten, ganz gut funktioniert haben. Man konnte City, die eben träger und ein bisschen ängstlicher, passiver wirkten, hauptsächlich vom Tor fernhalten. Die hatten zwar mehr Ballbesitz, aber auch Arsenal kam immer mal wieder ins Spiel. Und da, glaube ich, gerade den Spieler der ersten Halbzeit, den man da herausheben muss, das war dann auch Matteo Guendouzi bei Arsenal.
Ja, überragende Partie von ihm. Also wenn es jetzt ein Man of the Match nach den ersten 43 Minuten gegeben hätte, dann wäre das auf jeden Fall Guendouzi gewesen. 19 Jahre, der hat letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt noch in der zweiten französischen Liga gespielt und dann im Etihad gegen dieses Weltklasse-Mittelfeld der Citizens so dagegen zu halten, hatte zu dem Zeitpunkt eine 100% Passquote, ich glaube 20 von 20 Pässen, unglaublich pressingresistent, eine Ruhe, die ich selten von so einem jungen Spieler gesehen habe am Ball. Dann auch noch eine überragende Übersicht. Also da hat Arsenal wirklich einen absoluten Glücksgriff getätigt. Überragende erste Halbzeit von ihm auf jeden Fall.
Absolut. Und man, für die Ästheten unter uns, kann man ja auch mal herausstellen, das sieht auch wirklich wahnsinnig schön aus, wie er dann mit langen Schritten und wehendem Haar teilweise übers Feld stolziert. Das hat schon fast italienische Eleganz, wenn man an einige Spielmacher denkt. Also sehr schön, ja. Auf jeden Fall. Das war leider nicht das Ende der ersten Halbzeit, auch zumindest aus Arsenal-Sicht, ein überragender Guendouzi, sondern auch ein anderer Spieler war natürlich heute vielleicht noch mehr im Mittelpunkt als der Junge von Arsenal und das war Sergio Aguero und der konnte in der 43. Minute eben, obwohl ein Unentschieden zu dem Zeitpunkt gar nicht unverdient war, doch noch auf 2-1 stellen und das hauptsächlich aufgrund eines Weltklasse-Zuspiels.
Ja, also wie gesagt, es war zu diesem Zeitpunkt, gab man sich so ein bisschen mit dem Unentschieden zufrieden und dann kam eben so eine Situation, die bei City einfach immer wieder drin ist, selbst wenn man gerade nicht hundertprozentig im Spiel ist, man hat einfach diese überragende individuelle Klasse und die war dann in diesem Moment bei Ilkay Gündogan mit einem absoluten Weltklasse-Zuspiel. Ich glaube, zuvor war es ein Diagonalball von Fernandinho auf Sterling, der legt ab und Gündogan da mit diesem Ball in den Strafraum. Lichtsteiner lässt Sterling etwas ziehen, etwas behäbig von ihm, aber den Pass muss man sich wirklich anschauen. Perfekt gewichtet, super Timing und Sterling muss dann einfach nur querschieben auf Aguero, dann ist es ein 2:1 trifft.
Ja, und das war schon sowas wie ein Wirkungstreffer, kann man glaube ich sagen. Spricht man ja eh von, wenn kurz vor der Halbzeit dann doch ein Team in Führung geht, dass es ein guter Zeitpunkt ist, mental gesehen für ein Tor. Aber man hat gesehen, wie es direkt Wirkung gezeigt hat. City hat sich so ein bisschen mehr wieder aufgerafft und selbst vor der Halbzeit hat man dann kurz das Gefühl, dass Arsenal jetzt doch wieder ein bisschen ins Taumeln gerät. Da war der Abpfiff dann vielleicht sogar gern genommen am Ende. Das ist dann... auf jeden Fall war das so das Ende der ersten Halbzeit und das hat sich dann auch in die zweite Halbzeit reingezogen, wenn wir gleich die Überleitung machen wollen. Mhm. Da ist City kontrollierter, dominanter aufgetreten als in den ersten 45 Minuten und Arsenal kam einfach nicht mehr so ins Spiel wie in den ersten 45 Minuten noch.
Ja, ich denke auch, das hat ein bisschen was mit den Kräften zu tun gehabt. In der ersten Halbzeit, das war ein sehr hohes Laufpensum, vor allem im Mittelfeld der Gunners. Man konnte auch erkennen, Arsenal hat ja diese ganz großen Defensivprobleme momentan auch personeller Hinsicht. Da fallen einige Spieler aus. Bellerin rechts, sein Vertreter auch noch, Maitland-Niles, dann in der Innenverteidigung Rob Holding, Sokratis. Also da fallen einige Spieler aus, dann noch Xhaka im Mittelfeld. Und ich habe das Gefühl, Emery wollte seine Reserve-Defensive ist natürlich etwas übertrieben, aber es ist natürlich nicht das Traumaufgebot gewesen. Ich habe das Gefühl, Emery wollte die Jungs da hinten ein bisschen schützen, das Spiel ein bisschen stabilisieren und dementsprechend wurde von den Mittelfeldspielern defensiv sehr viel verlangt. Gerade Iwobi und Kolasinac, der im linken Mittelfeld auflief, haben ungemein viel Meter gemacht und dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, in der zweiten Halbzeit langsam geht Arsenal hier auf dem Zahnfleisch. Die Gegenangriffe wurden immer weniger, der Ballbesitz wurde immer weniger gehalten und so wurde es natürlich für City immer einfacher, an Kontrolle und Dominanz zu gewinnen.
Und du hast es angesprochen, selbst wenn man nicht unbedingt immer zielstrebig ist, die Qualität bei City lässt es eben zu, dass jederzeit da immer wieder gefährliche Momente bei sind. Anfang der Halbzeit war es noch gar nicht so auffällig. Es gab ein paar Fernschusschancen, alle für Kevin De Bruyne. Die konnte Leno parieren, der heute eh, glaube ich, ein ordentliches Spiel gemacht hat, wenn man das so sagen kann.
Ja, war recht sicher. Hatte einen kurzen Moment, wo ich kurz Angst hatte, dass der Ball von ihm abprallt und dann ein Abstauber reingemacht wird. Aber ansonsten war Leno auch was die Strafraumbeherrschung angeht, hat einen sehr guten Tag erwischt.
Auf jeden Fall, das kann man, glaube ich, lobend erwähnen bei den Gunners. Aber dann eben kam die 60. Minute und es kam eben der Mann, der dieses Spiel auf jeden Fall mehr geprägt hat als jeder andere, spätestens jetzt. Sergio Aguero, und der hat sein drittes Tor in dieser Partie gemacht.
Ja, wieder war es Sterling und wieder war es die linke Seite der Citizens und das ist natürlich auch kein Zufall. Lichtsteiner hatte ja leider, wie erwartet, nicht seinen besten Tag, ist natürlich etwas in die Jahre gekommen und kommt dann mit einem Sterling mit seiner Quäligkeit und Ständigkeit einfach nicht mit. Und so zog Sterling wirklich stark in den Strafraum bis auf die Grundlinie und musste den Ball auch wieder nur flach in die Mitte schieben. Und Aguero, kann man jetzt drüber streiten, ob das ein regulärer Treffer war. Er rutscht so in den Ball rein, erwischt ihn definitiv auch mit dem Ellenbogen. Also ich denke, der ein oder andere Schiedsrichter hätte das Tor vielleicht abgepfiffen, sei es drum, 3:1. Und damit war das Spiel dann auch entschieden.
Ja, entschieden war's. Entschieden war auch, dass es eben nicht als Handspiel gewertet wird, aber man muss schon sagen, dass man in den Wiederholungen durchaus sehen konnte, dass da eben der Ellbogen das letzte Körperteil war, mit dem das Tor dann im Endeffekt auch erzielt wurde. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, eine Situation, die prädestiniert ist vielleicht auch nochmal für einen Videobeweis, weil man da in diesem Gewusel im Strafraum vielleicht auch unterstellen kann, dass es in Echtzeit schwer für einen Schiedsrichter zu sehen ist. Aber wenn man sich's nochmal anguckt, dann würde ich da auf jeden Fall mit dir mitgehen und sagen, da kann man sehr gut auch auf Handspiel entscheiden.
Kann man, aber wie gesagt, es war für mich eine ziemliche 50-50-Entscheidung. Also ich denke auch mit dem Videobeweis wäre da sehr schwer gewesen zu sein, da hier eine klare Entscheidung zu treffen. Also ich denke, selbst mit Videobeweis wird es solche Situationen wie diese einfach immer geben und irgendwie gehört das dann auch einfach dazu.
Absolut. Handspiel im Fußball ist sowieso, denke ich, eines der Themen, das uns noch unser ganzes Leben begleiten wird oder wie lange wir auch immer zumindest diesen Podcast machen. Aber wir werden immer wieder drüber reden. Und das ist ja hoffentlich auch noch eine lange Zeit. Lang hat sich dann wahrscheinlich auch der Rest der zweiten Halbzeit für Arsenal angeführt. Wie gesagt, kam überhaupt nicht mehr wirklich ins Spiel, hatten in der ganzen Halbzeit keinen einzigen Torschuss. Das unterstreicht es, glaube ich, ganz gut, dass man wirklich nicht mehr drin war. City hat immer mal wieder was versucht, kam auch noch nur zu ein, zwei Chancen. Man hatte aber auch das Gefühl, dass City wusste, dass das Spiel durch ist. Also man war auch nicht mehr so besonders zwingend und so plätscherte es etwas dahin.
Ja, so war es. City merkte irgendwie auch, dass von Arsenal nicht mehr viel kommt und Arsenal konnte, glaube ich, auch einfach nicht mehr viel. Wie bereits angesprochen, da war auch so ein bisschen die Kraft weg, die Beine waren schwer. Auch die eingewechselten Ramsey und Denis Suarez konnten da auch nicht mehr viel dran ändern. Das Spiel war dann einfach auch gelaufen, wahrscheinlich auch ein bisschen in den Köpfen. Und so konnte City das relativ bequem zu Ende spielen. Arsenal kann dann irgendwo aufgrund der zweiten Hälfte auch noch froh sein, dass nicht vielleicht der ein oder andere Angriff der Citizens noch ein bisschen gefährlicher ausfiel. Denn sonst hätte das Ergebnis vielleicht ein bisschen härter ausfallen können. Aber so war es wahrscheinlich auch insgesamt in der Höhe auch verdient.
Ich denke, das trifft es auch besser als ein noch höheres Ergebnis, gerade weil man sich eben in der ersten Halbzeit eigentlich schon gut präsentiert hat, vielleicht auch besser als ich es, wenn ich ehrlich bin, erwartet habe. Also
gerade mit der personellen Situation muss man dazu sagen. Also natürlich. Wie gesagt, Arsenal geht da echt auf dem Zahnfleisch gerade. Die Defensive ist sowieso schwach besetzt und dann auch noch auf zwei Innenverteidiger, die ersten zwei Rechtsverteidiger zu verzichten, bei der offensiv stärksten Mannschaft. Also ich denke, da wird Arsenal jetzt heute jetzt zwar nicht zufrieden sein, klar, man geht in jedes Spiel mit ein bisschen mehr Ambition, aber man wird jetzt auch nicht am Boden zerstört sein über die Leistung.
Dann, das ist dann schon mal gut auch für alle London-Fans unter uns hier, dass es dann eben nicht ganz so traurig in den Abend geht. Bevor wir in den Abend gehen, wollen wir nochmal über den Spieler des Spiels, den 90-plus-Spieler des Spiels sprechen. Ein sehr wichtiger Award in der deutschen, aber auch internationalen Sportwelt, würde ich sagen. Und danach können wir ja nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen, was jetzt die beiden Mannschaften erwartet. Aber zuerst, wie gesagt, dein Spieler des Spiels.
Ja, es ist schwer daran rumzukommen, wenn man einen Hattrick schießt. Aguero mit seinen drei Treffern ist für uns der Spieler des Spiels. Nicht nur wegen den Toren, er ist auch einfach, auch wenn es irgendwie eine Fußballphrase ist, er ist immer da für City, wenn es eben um die Wurst geht, sage ich mal. Es war heute ein sehr wichtiges Spiel für Manchester City nach dem Newcastle-Spiel und auch in einer Situation, um auf Liverpool jetzt mal Druck auszuüben. Und mit seiner Bewegung, mit seinem Instinkt war Aguero da wirklich schwer zu verteidigen. Und er war auch eben, selbst wenn die Tore wirklich einfach waren, er war in diesen Situationen da und ließ eben seinen Instinkt, seine Erfahrung da das Übrige tun. Und dementsprechend war Aguero natürlich der entscheidende Mann heute.
Ja, da gibt's dann bei dreimal der Name oben auf der Stadionwand wahrscheinlich einfach keine andere Möglichkeit. Und das ist ja auch richtig so. Also Aguero immer noch oder wie immer ein eiskalter Stürmer, kann man glaube ich sagen. Genau, und dann lass uns nochmal ganz kurz einen kleinen Ausblick wagen. City hat jetzt vorgelegt und Liverpool kann und muss natürlich morgen auch nachziehen, um auf 5 Punkte wieder vorzulegen. Dann erwartet gerade aber City eigentlich auch in der nächsten Woche, glaube ich, schon mit Liga-Pokalfinale und kommt schon Chelsea dann auch als nächstes Ligaspiel?
Chelsea ist bereits, Liga-Pokalfinale ist erst am 24. Okay. Chelsea kommt jetzt am Wochenende und dann kommt Everton, glaube ich, wird noch vorverlegt unter der Woche. Ich glaube jetzt am Mittwoch sogar. Und ja, auf jeden Fall harte Wochen für City und die könnten so ein bisschen titelentscheidend sein. Also klar, Everton ist jetzt nicht in der besten Verfassung, aber auswärts bei Everton ist nie ganz einfach und Chelsea ohnehin ein Topspiel. Und das letzte Mal, als City gegen die Blues spielte, verlor man sogar auswärts an der Stamford Bridge, obwohl man da ein gutes Spiel machte. Also das sind jetzt so wirklich so ein bisschen die Wochen der Wahrheit für City.
Crunchtime in der Premier League, also auf jeden Fall interessant und wir werden ja bestimmt noch, du sowieso immer einmal die Woche in deinem Premier League Podcast, auch für uns von 90plus, hier auf meinen Sportpodcast zu hören, aber auch in den Topspielen bestimmt nochmal ein, zwei dieser Spiele dann besprechen. Für Arsenal geht's jetzt erstmal darum, den Anschluss nicht zu verlieren.
Ja, wird schwer. Ich habe das Gefühl, dass Higuain bei Chelsea so ein bisschen das fehlende Puzzleteil gibt. Okay, es war jetzt nur Huddersfield, aber direkt zweimal getroffen und Chelsea ist jetzt auf Platz 4 und dazu ist United unter Solskjaer natürlich auch noch im Aufwind. Also klar, die Top 4 waren vor der Saison jetzt nicht das Ziel. Dazu ist einfach auch zu viel verändert worden unter Emery. Das braucht ein bisschen Zeit, bis das alles wirkt. Und man hat auch noch zu viele Schwachstellen, gerade in der Defensive. Also es war immer ein Kampf und ich denke, letztendlich wird man da knapp an der Top 4 scheitern. Aber in den nächsten Wochen hat man so ein bisschen die Gelegenheit, sich ein bisschen oben dran zu halten. Huddersfield, Southampton, Bournemouth, die letzten zwei beide zu Hause. Also diese Spiele muss man da auf jeden Fall gewinnen, wenn man das da vorne noch ein bisschen knapp halten möchte.
Und in der Europa League ist man ja im Notfall auch noch dabei. Da geht's gegen Bate Borisov.
Genau.
Ja. Und mit diesem Ausblick können wir uns dann eigentlich auch schon verabschieden. Das war unsere Topspielanalyse heute am Sonntag. Und da werden wir wahrscheinlich nächste Woche auch wieder was nachliefern. Heute ist noch Super Bowl. Ich denke, du wirst gucken. Ich werde auch gucken. Also steht uns beiden noch eine sehr lange Nacht bevor, die und nach dem Podcast jetzt noch folgt. Aber allen anderen, egal ob sie dann noch auf Football umswitchen heute oder nicht, auf jeden Fall ein schönes Restwochenende. Und danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du dabei wärst, Chris.
Ja, danke auch.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Kohlfahrt.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.